Freiheit. Synonym für Demokratie. Demokratie ist gut, ihr Inhalt ist Freiheit. Freiheit ist der Höchstwert der Demokratie. Ich muss nicht aufzeigen, wo und wie er überall besungen wird, dieser Wert. Was ist ihr Inhalt? Was ist ihr Gehalt? Ich fange mal ein bisschen abstrakt an. Wenn ihr wollt, kann man auch sagen, ich fange mal ein bisschen philosophisch an, aber es ist dann auch gleich wieder zu Ende. Freiheit drückt zunächst nur aus, dass der Mensch ein bestimmtes Verhältnis zu seinem Willen hat. Nicht mehr. Der Mensch verfügt aber über einen Willen, setzt sich selbst seine Zwecke und setzt diese praktisch um, was natürlich einschließt, dass er auch über die Mittel verfügt, um diesen seinen Willen zu realisieren, sowohl die sachlichen als auch die geistigen Mittel. Das ist eigentlich schon alles, was man so ganz abstrakt über Freiheit vermelden sollte. Nochmal in Absetzung für diejenigen, die sich in der bürgerlichen Wissenschaft auskennen, gesagt: Mit Freiheit ist gesagt, dass der Mensch kein Trieb- und Instinktwesen ist, also das, was bürgerliche Pädagogik und bürgerliche Psychologie so gerne aus ihm machen möchten. Dann gibt es natürlich Freiheit auch noch als Ideal. Bei Wikipedia habe ich dieses Ideal in klassischer Form gelesen. Freiheit sei, tun und lassen können, was man will, wie man will, wann man will. Dieses Ideal ist insofern albern, als es die Vorstellung von schrankenloser Freiheit enthält. Etwas, was es nicht gibt. Jedermann weiß, vor allem die innere und die äußere Natur setzen nun einmal dem Tun Schranke, dem Willen Schranke. Etwas, woran auch ein Robinson nicht vorbeikommt. Da mag der Wille, wie ein Vogel zu fliegen, noch so mächtig sein. Daraus wird einfach nichts. Es ist nun mal eine Schranke der Natur. Der philosophische Freiheitsbegriff ist eigentlich, müsste deutlich geworden sein, wenig erhellend. Wenig erhellend. Er formuliert eigentlich nur eine Verdoppelung. Die Rede vom freien Willen ist genau genommen Pleonasmus, also der berühmte weiße Schimmel. Den unfreien Willen gibt es nicht. Bei unfreiem Willen reagiert Zwang und eben nicht der Wille. Das heißt, das mit der Freiheit läuft letztlich auf Folgendes hinaus. Wenn ich überlege und tue, was ich will, dann habe ich mich eben ganz frei für etwas entschieden. Dann habe ich mich für ein bestimmtes Tun entschieden. Nie habe ich mich entschieden, frei zu sein. Ich wache nicht morgens auf und sage, ich will heute mal frei sein. Das ist absurd. Und die Formulierung, heute nehme ich mir frei, weiß man, meint was ganz anderes. Verweist auf, nicht auf Freiheit als Inhalt des Tuns, sondern auf Befreiung von Pflichten, um den mal ganz bestimmten eigenen Neigungen nachgehen zu dürfen. Letztlich verweist damit die Freiheitsbestimmung immer nur auf die eine Frage, ja, was ist es denn nun, was du willst? Was sind deine Anliegen? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Interessen, die du dir frei wählst? Etwas anders verhält es sich, wenn in politischen Auseinandersetzungen Freiheit gefordert wird. Wenn für Freiheit gekämpft wird. Wer Freiheit fordert, der weiß, der kennt, der erfährt äußere Beschränkungen, welcher Art auch immer, seiner puren Willensäußerung, weniger seiner puren Willensäußerung, muss ich sagen, als vielmehr seiner deren praktischer Umsetzung. Ohne solche Schranken will er sich auf seinen Willen beziehen und diesen Willen realisieren können. Der Wunsch bzw. der Kampf für Freiheit ist also eigentlich die Äußerung eines negativen Interesses. Keine Unterdrückung, keine Beschränkung des willentlichen Tuns, keine Bevormundung, kein Zwang ist der Inhalt dieses Wunsches. Dieser politisch bestimmte Ruf nach Freiheit der auf Verhältnisse verweist, in denen politische Kritik an der Tagesordnung ist, ist übrigens bei solchen Verhältnissen überhaupt nicht die passende Antwort. Passend wäre, wenn Beschränkungen, wenn Schrankungen, wenn Bevormundung entdeckt wird, passend wäre allein der Kampf gegen diese Beschränkungen, beziehungsweise gegen die Mächte, die sie aufbauen. Was steht, hieß die Frage, der Realisierung meines bestimmten Interesses im Wege? Was sind die Hindernisse? Was muss weggeräumt werden, damit ich zum Zuge kommen kann? Der Haken am puren Freiheitswunsch in den sonstigen Freiheitskämpfen besteht also darin, dass er gar keinen anderen Adressaten hat, als genau jene Mächte, die er als die Schranken seines willentlichen Tuns identifiziert hat. Ausgerechnet bei denen wird dann um Freiheit gebettelt. Noch eine kleine Ergänzung dazu. Findet man umgekehrt Verhältnisse vor, fragt mich nicht wo, in denen diese Zwänge und Beschränkungen bereits abgebaut sind, dann ist deswegen nicht etwa Freiheit verwirklicht. Unter solchen Verhältnissen wird vielmehr jedes Freiheitsgerede völlig obsolet. Wo nur Interessen zählen, wo die Verfolgung des eigenen Nutzens nicht permanent im Gegensatz zu den Interessen anderer gerät, herrscht nicht Freiheit, sondern heißt, herrscht der Materialismus des Bedürfnisses. Deswegen, auch das nur in diese Fußnote noch mit reingemacht, ist Kommunismus nicht etwa ein Eldorado der Freiheit, sondern ein Eldorado des planvoll organisierten Materialismus. Der Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit ist überwunden. Ende der Fußnote. Hierzulande muss man sich Freiheit nicht wünschen, muss man Freiheit nicht erkämpfen. Es gibt sie. Und das meine ich ganz unironisch. Wir leben in einem freien Land, in welchem uns vielfältige Freiheiten als Rechte gewährt werden. Das ist in der Tat das Wesen von Demokratie. Und deswegen hat der bürgerliche Staat sich die Freiheitsrechte als Selbstverpflichtung auch ins Grundgesetz geschrieben. Das oberste und alle Freiheiten zusammenfassende Prinzip im Grundgesetz, ich erinnere nur daran, Artikel 2, Absatz 1, lautet, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Darüber sollen wir uns, hat man in der Schule gelernt, freuen, dem Gewährer Dank zollen und sehr verantwortlich mit diesem gewährten Freiheitsgeschenk umgehen. Man weiß ja, wie schnell es mit der Freiheit auch wieder ein Ende haben kann. Wie das geht, dieser verantwortliche Umgang mit Freiheit, ist in der zweiten Hälfte des Satzes auch gleich mit ausgesprochen. Das lernt man auch, ich sage es mal in der volkstümlichen Weise, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Diesem Freiheitsartikel sehr abstrakten Freiheitsartikel lässt sich schon ziemlich viel von dem entnehmen, was die Demokratie diesen, zitiere mal Heine, ich finde das immer noch schön, großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitspflegeln, auszeichnet. Erstmal, die politisch erlaubte, gewährte Freiheit hierzulande ist also nicht, wie ich es eben unter dem philosophischen Teil angedeutet habe, philosophischen Teil, nicht das reine Verhältnis der Menschen zu ihrem Willen, sondern ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Leute. Freiheit ist von vornherein in der Demokratie ein politisches Verhältnis. Es ist ja die Staatsmacht, der die Bürger unterworfen sind, die ihnen individuell und im Verkehr untereinander so einiges erlaubt. Naja, und das ist ja auch wirklich so, In der Tat dürfen sie ihre Interessen frei formulieren und sich um deren Durchsetzung, also um ihr privates Wohl, kümmern. Ihr Wille ist ihnen nicht vorgeschrieben. Sie dürfen vielmehr ihren eigenen Willen haben. All das und noch mehr gehört zu dem Artikel 2, zu der Entfaltung, zu der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist bereits alles andere als gemütlich. Als Objekte von Herrschaft, wie sie sind und bleiben, ist den Menschen hierzulande die Freiheit des Wollens zugestanden. Anders und vom Staat her gesagt, als Herrschaft, die die Leute unter seine Obrigkeit zwingt, räumt der Staat ihnen das Verfügungsrecht über ihren eigenen Willen ein. Verfügungsrecht, man kann auch sagen, über ihre eigene Willentlichkeit ein. Dem Willen, den der Mensch doch sowieso hat und betätigt, völlig unabhängig von Staatsmacht, fügt die oberste Gewalt in der Demokratie mit diesem Artikel 2 das Attribut des Dürfens hinzu. Ich, die über euch herrschende Gewalt, erlaube euch zu dürfen, zum Beispiel eure Persönlichkeit frei zu entfalten. Deswegen ist diese oberste Staatslizenz auch alles andere als ein Grund für ein großes Dankeschön. Für den Willen, sich frei zu entfalten, bräuchte es ja nun wirklich keine Erlaubnis, zumal eine von einer herrschenden Gewalt. Diesen freien Willen, den hat man, den entwickelt man ohnehin. Dennoch, vielleicht gerade deswegen, erachtet der Staat diese Freiheitslizenz nicht für überflüssig. Kein Wunder, denn mit der gewährten Freiheit setzt der Staat in der Demokratie die Kontrolle des Willens der Bürger auf die Tagesordnung. Lizenz zur Freiheit ist Kontrolle des Willens durch den Staat. Und zwar als umfassende, allgemeine und permanente Kontrolle des Willens. Denn gerade dadurch, dass dem erlaubten Willen in Artikel 2 überhaupt keine inhaltlichen Vorschriften gemacht werden, kein bestimmtes Wozu des Willens hinzugefügt wird, keine Richtung vorgegeben wird, in der die Persönlichkeit entfaltet werden soll, ist die Sache umfassend, allgemein und permanent. Die staatliche Lizenz zum Wollen ist gerade in ihrer Abstraktheit sehr totalitär gedacht. Das unterscheidet übrigens die Demokratie von vorbürgerlichen Formen von Herrschaft. Das weiß man. In vorbürgerlichen Formen von Herrschaft war den Untertanen je nach Stand, zum Beispiel im Feudalismus, ganz bestimmte inhaltliche Vorgaben für ihr Wollen gemacht worden. Leibeigene mussten für den Herrn in frohen Arbeit schuften. Ritter mussten für ihre Herren Land, Gold oder ein Fräulein rauben, manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge. Es ist egal. Die demokratische Obrigkeit sagt nicht, ihr müsst dies und das für mich erledigen. Das ist eure gesellschaftliche Bestimmung. Sie sagt vielmehr, ihr dürft euer eigenes Zeug machen. Dürft euch um euch selbst kümmern. Das kennt man in der Formulierung, seid eures Glückes Schmied. Und genau dieses, ihr dürft euch um euer eigenes Zeug kümmern, ist es, was die Bürger hierzulande gründlich missverstehen. Bei ihrer Begeisterung um das Dürfen, hurra, ich bin kein Sklave mehr, wird ein wenig unterschlagen, dass jede Freiheit zwangsläufig einen Haken haben muss, die gewaltsam eingerichtet und gewaltsam aufrechterhalten wird. Es fühlt sich denn der Staat auch keineswegs als Dienstleister an ihrem Willen, an ihren Interessen, an ihrem Nutzen auf. Die Aufforderung, ich erlaube euch, dass ihr euer Zeug machen dürft, ist weniger großzügig, weniger hilfreich, als sie von so vielen gedeutet und gehandelt wird. Denn diese Lizenz heißt, Erstens, ihr habt unter der Herrschaft meiner Erlaubnisse und nur unter der zurechtzukommen. Und diese Lizenz heißt zweitens, ihr habt euch selbst darum zu kümmern, wie ihr darin zurechtkommt. Ich bin nicht derjenige, der für euch sorgt. Wundern darf das niemand, denn Freiheit als Lizenzierte ist ja, wie ich gesagt habe, nichts anderes als ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Menschen. Und das heißt, das Maß ihrer Freiheit, das Maß ihrer erlaubten Freiheit, bekommen sie von dieser Macht diktiert, was eben Aufsicht und Kontrolle zwangsläufig einschließt. Ich bin der Freiheitsgenehmiger, sagt der Staat. Ich erlaube euch, dass ihr eurem Willen im Rahmen der staatlichen Erlaubnis, aber eben auch nur im Rahmen dieser Geltung verschafft. Und das heißt im Klartext, die Interessen und Bedürfnisse der Leute gelten nur insofern und können auch nur dann praktisch werden, wenn sie sich auf den rechtlich vorgeschriebenen Wegen und im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen Grenzen bewegen. Der Mensch, der seine erlaubte Freiheit genießt, hat sich folglich in der staatlich vorgegebenen Welt von Rechten und Pflichten einzurichten. Übrigens fängt die Einübung in dieses vertrackte Verhältnis schon früh an. Das weiß man, kleine Kinder, die nachmittags am Kuchentisch sitzen und einen Satz anfangen, wenn sie Torte haben wollen, ich will, hören dann schon sofort die Worte, wie heißt das Wort, wie heißt das Wort? Und da sie wissen, dass ihr Wollen nur als von den Erziehungsinstanzen gewährtes gilt, antworten sie brav, ich möchte, bitte, danke und so weiter. Ich habe noch gelernt, Kinder mit einem Willen kriegen wir es auf die Brillen. Ja. Siehst du? Die erste Merkwürdigkeit der demokratischen Herrschaft besteht folglich darin, dass sie paradoxerweise auf dem erlaubten Willen der Leute, auf der ihnen gewährten Freiheit gründet. Genau so gehören Zwangsgewalt und Freiheit demokratisch zusammen. Und zwar, wie man gleich sehen wird, kapitalistisch notwendig. Mit der Herrschaft ist nicht die Freiheit durchgestrichen, wie die Linken sagen, und mit Freiheit nicht die Herrschaft, wie die bürgerlichen Ideologen sagen. Das Entscheidende besteht auch nicht darin, dass der Staat den freien Willen schafft, den haben die Leute. Sondern er erlaubt ihn. Und damit hat er nicht etwa den Menschen in dem, was er will, ins Recht gesetzt, sondern hat den Menschen als ein neues Konstrukt geschaffen. Er hat den Menschen damit als Rechtsperson geschaffen, als Dürfer und Müsser. Die Menschen müssen sich als Dürfer und Müsser auf ihren eigenen Willen beziehen. Das ist der Inhalt des Menschen als Rechtsperson. Und die Menschen funktionieren als diese Rechtsperson am besten, wenn sie sich von morgens bis abends fragen, ob sie dürfen, was sie wollen. Und der Mensch ist ganz mit der Rechtsperson verschmolzen, bei dem sich jedes Wollen, jedes besondere individuelle Interesse schon ganz ins Dürfen verflüchtigt hat. Das ist denn auch der ganze und recht trostlose Inhalt von staatlich gewährter Freiheit. Es ist die Herrschaft, die den Bürger auf lizenzierte Freiheit verpflichtet und sich so seiner Unterordnung versichert. In der lizenzierten Freiheit ist aber noch eine weitere Bestimmung eingeschlossen. Die ist übrigens genauso abstrakt wie die Unterkontrollesetzung des Willens. Sie besteht in der auch schon zitierten zweiten Hälfte des Artikels 2, also Entfaltung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, sofern er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Beziehungsweise meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Was heißt das? Wichtig, der Staat verbietet mit diesem Zusatz nicht etwa den Aufstand gegen seine verfassungsmäßige Ordnung, den Bürgerkrieg oder Klassenkampf, also fundamentale Angriffe auf den ganzen Freiheitsstaat. Hier ist nicht im Artikel 2 die Rede davon, wie er mit seinen Feinden umzugehen gedenkt. Gegen Angriffe von dieser Seite hat er sich ganz in anderer Weise mit seinem Sicherheitsapparat ausgerüstet und vorgesorgt. Nein, dieser Zusatz im Artikel 2 bestimmt vielmehr die Freiheit näher, die er seinen Bürgern gewährt, die sich bei ihm einrichten. Darum geht's. Er verkündet, dass deren Freiheit, die seiner Bürger hierzulande, dort endet, wo sie ihresgleichen, also die Freiheit ihrer Mitbürger, beschneidet. Dort muss der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt eingreifen, sagt der Artikel 2, wo sich im alltäglichen Freiheitsgebrauch Kollisionen zwischen den Bürgern ereignen. Und das ist die zweite Merkwürdigkeit dieser Freiheitslizenz. Kaum sind nämlich die Bürger ermächtigt, sich um sich zu kümmern, werden sie von ihrer Obrigkeit erneut per Grundgesetz wiederum eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Verfolgung dieser ihnen erlaubten Freiheiten ständig anderen Bürgern in die Quere kommen und damit deren erlaubte Freiheit beeinträchtigen. Der Schluss, den man daraus aus der zweiten Hälfte von Artikel 2 Grundgesetz ziehen kann, liegt, glaube ich, auf der Hand. Es ist zu vermuten, dass diese Bürger dann wohl recht prinzipiell mit ihren alltäglichen Anliegen, dem, was sie so von morgens bis abends machen, und zwar alle, einen negativen, also sich ausschließenden, also von gegensätzlichen Interessen geprägten Bezug aufeinander haben. Ganz offensichtlich betreiben sie in der Verfolgung ihrer Anliegen die Schädigung anderer nicht als Zweck, aber im Resultat. Und zwar in einem Umfang, in einer Bedeutung, in einer Wucht, sodass im Grundgesetz gleich die härtesten Drohungen, und zwar gleich dreifach, ausgestoßen werden. Die Kollisionen sind Rechtsbruch, Gewalt, verstoßen damit zugleich gegen die Grundordnung der Gesellschaft, muss Gewalt her, und gegen das Sittengesetz, das, wie man gelernt hat, diese Gewalt auch nur heiligt. Man erfährt erneut in Artikel 2 nichts Genaueres darüber, worin denn nun die Beeinträchtigung der Freiheit des anderen besteht. Das heißt so abstrakt, die Ermächtigung der Freiheitsnutzung, erste Abteilung, ist. So abstrakt ist die Angabe der Schranken. Man erfährt im ganzen Artikel 2 nur, dass diese Freiheitskollisionen offensichtlich im Verkehr der Leute unabwendbar sind, an der Tagesordnung sind, mehr nicht. Aber auch das reicht schon, um unmissverständlich mitzuteilen, von Staats wegen, dass das Verhältnis der Leute untereinander eine faire ist, die ständiger staatlicher Beaufsichtigung, ständiger Kontrolle durch die Staatsgewalt bedarf. Es bedarf also, dass mit den Gegensätzen zwischen den Menschen weitere Aufklärung, zumal das Verhältnis der Leute zueinander ja staatlich bestimmt ist, in Rechtsverhältnisse gekleidet ist. Was meine ich damit? Die Menschen treten ja als Rechtspersonen an, als Woller, als Dürfer und Müsser, wie ich gesagt habe. Sie treten einander gar nicht mehr waldursprünglich, jungfräulich, mit nichts anderem als ihren puren, schlichten, aus sich selbst heraus generierten Interessen gegenüber. Diese unerwünschten Kollisionen ergeben sich also nicht daraus, Was etwa der eine zum anderen in Abwandlung eines euch allen bekannten Werbespruchs sagt: Ich nehme mir dein Haus, dein Auto, dein Pferd und deine Frau. Das bringt natürlich auch Kollisionen mit sich. Wahrscheinlich ziemlich heftige. Jene Kollisionen, vor denen aber in Artikel 2 gewarnt wird, sind solche ihrer erlaubten Freiheiten, ihrer lizenzierten Freiheiten, mithin ihrer schon am Dürfen und Müssen ausgerichteten bis relativierten Interessen. Also Kollisionen zwischen ihnen als Rechtsperson. Deswegen heißt es auch im Grundgesetz nicht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit hört da auf, wo ich das Interesse des anderen verletze. So wird es manchmal gedeutet. Sondern da steht, nur so weit darf man sie wahrnehmen, wie sie nicht die Rechte anderer verletzt. Damit ist zugleich einer Ideologie, einem Gerücht, einem verbreiteten Gerücht der Boden entzogen, dass da heißt, dass eigentlich Zusammenstöße zwischen Bürgern, dass es da richtig so knallt, nur dort passieren, wo das Recht nicht greift. Wo Interessen also pur, rücksichtslos durchgesetzt werden. Nein, von wegen. Mit der staatlichen Zurichtung der Interessen zu Rechten ist der negative Bezug der Menschen aufeinander, ihr Gegensatz zueinander nicht verschwunden, sondern wird als dieser negative Bezug erhalten. Sonst wäre der Satz, soweit sie nicht die Rechte anderer verletzen, nicht verständlich.